Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Stories, dem Vanlife-Podcast von Sunlight. Und heute habe ich die Ehre, einen ganz besonderen Menschen zu interviewen, und zwar den Vorstandsvorsitzenden der Erwin Hümer Group, Alexander Leopold. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Ja, vielen Dank, Herr Jauch. Freut mich, dass ich hier sein kann. Wird sicherlich spannend.
Es ist Freitagnachmittag. Viele Leute sind schon im Wochenende. Wir kümmern uns jetzt noch um eine Podcast-Folge. Und um so ein bisschen anzuteasern, wie das Ganze ablaufen wird, wir werden uns zuerst ein bisschen mit dem beruflichen Werdegang beschäftigen. Das heißt, wie wird man eigentlich Vorstandsvorsitzender? Das ist so eine Frage, die mir ein bisschen auf dem Herzen brennt. Vielleicht kann ich das ja auch noch schaffen. Vielleicht können Sie mir einen oder anderen Tipp geben, mich da hochzuarbeiten. Und dann werden wir natürlich über den Campingmarkt, den Caravaningmarkt sprechen. Was hat sich da entwickelt während Corona? Wir haben natürlich einige brisante Themen. Und am Ende werden wir auch so ein bisschen drüber sprechen, was Sie vielleicht in Ihrer Freizeit machen. Also dranbleiben, bis zu Ende hören. Und ja, vielen lieben Dank, dass Sie hier sind, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir fangen an mit dem beruflichen Werdegang. Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass Sie früher in der Traktorenindustrie bei Deutz unterwegs waren, in der Agrarindustrie. Wie ist es dazu gekommen? Was hat man studiert? Was war da der Start?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Ich bin aufgewachsen in einem elterlichen Landtechnik-Handelsbetrieb. Ja, ich bin also von klein auf in einem Unternehmen beschäftigt gewesen, hatte da auch viel Kontakt mit Kunden, mit Lieferanten und mit allem, was man so tun muss in einem kleinen Betrieb. Und vielleicht ist mir da auch das Unternehmertum in die Wiege gelegt worden, sicherlich. Ja. Habe anschließend dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe mich dann entschieden, in einen Industriebetrieb zu gehen. Das war dann wieder ein Landtechnikbetrieb, das war eigentlich dann eher Zufall. Ja. War dort dann 17 Jahre lang bei Same Deutz Fahr beschäftigt, ein italienischer Landtechnikkonzern, der Traktoren produziert, Mähdrescher produziert, andere Landtechnikgeräte, und war dort in verschiedenen Funktionen, Vertrieb, Marketing, Service, und hatte dort sehr viel Spaß und viele Ideen und tolle Kollegen. Und nach 17 Jahren kam dann die Möglichkeit, in die Freizeitfahrzeugbranche zu wechseln. Wollte ich zu Beginn gar nicht, aber habe seitdem eigentlich keinen Tag bereut und war danach 7 Jahre lang Geschäftsführer bei Detlefs. Detlefs ist ja die älteste Marke in der Erwin Hümer Group. Und auch dort hatte ich sehr viel Spaß und sehr viel Freude und wurde dann nach 7 Jahren gefragt, ob ich nicht noch mehr Verantwortung übernehmen möchte und die Geschicke der Erwin Hümer Group leiten möchte. Und habe dann letztendlich gesagt, ja, also ich bringe mich damit ein und schaue, wie ich dem ganzen Unternehmen weiterhelfen kann, und bin eben seit Juli nun Vorstandsvorsitzender. Ihre Frage hat so ein bisschen impliziert, dass es immer mein Wunsch war, mal Vorstandsvorsitzender zu sein. Das ist so nicht der Fall gewesen, also habe ich nie angestrebt, ja, auch Geschäftsführer hatte ich nie angestrebt, sondern das hat sich dann eher so ergeben. Und bin aber ganz glücklich in meiner Funktion und bin überzeugt, dass wir da noch viel bewegen können.
Sehr gut. Ist tatsächlich auch nicht mein Ziel irgendwann. Ich bin ganz froh mit dem, dass ich hier einen Podcast mit Ihnen machen darf. Nochmal ganz kurz eingehakt bei dem Agrarthema. Ist es dann für Herrn Alexander Leopold tatsächlich irgendwo eine Leidenschaft gewesen, wenn man vom Bauernhof kommt, mit Agrarmaschinen dann zu arbeiten, wenn man das Ingenieurwesen dafür studiert, dann sowas auch mal zu machen? Also war da so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, eine Leidenschaft dafür da?
Also direkt aus einem Bauernhof bin ich nicht, ja, wobei das natürlich für viele Jungs ein Traum ist, oder? Wenn man aus einem Bauernhof käme oder dort aufwachsen würde, war bei mir nicht der Fall. Aber natürlich, so ein Landtechnikprodukt, ein Traktor, ein Mähdrescher, ist schon ein technisch hochanspruchsvolles Produkt. Sehr, ja. Und ein Großteil meines Studiums war Maschinenbau, und da ist es natürlich dann schon toll, wenn man sich dafür interessiert. Und wenn man dann noch in der Branche arbeiten kann, das ist sicherlich für viele ein Traum. Ja.
Sehen Sie irgendwelche Parallelen von Landtechnik zur Caravaning-Technik, außer dass es 4 Räder hat?
Ja, wenn man die Frage so hört, meint man wahrscheinlich, da kann es keine Parallelen geben zwischen einem Traktor, sehr technisch, ja, und einem Reisemobil für die Freizeit. Aber es ist wirklich so, dass es da viele Parallelen gibt. Beides sind sehr emotionale Produkte. Also die Kunden, die freuen sich extrem darauf, wenn sie das Fahrzeug dann erhalten haben und identifizieren sich auch mit der entsprechenden Marke. Und was das Geschäftsmodell angeht oder die Geschäfte an sich, es ist schon auch sehr ähnlich. Wir stellen die Fahrzeuge her, vertreiben die über unsere Vertriebspartner. Ganz ähnlich war es in der Landtechnik auch. Es gibt hin und wieder Kunden, die suchen den direkten Kontakt zu uns als Hersteller. Mhm. Auch das war in der Landtechnik so der Fall. Wir hatten in der Landtechnik natürlich sehr viel Fokus auf das Thema Service, weil die Maschinen mussten funktionieren. Und auch unsere Kunden erwarten, dass ihr Fahrzeug in einwandfreiem Zustand ist und wenn wirklich mal was ist, dass es schnell repariert wird. Mhm. Also auch da gibt es viele Parallelen. Also ist letztendlich doch dann gar nicht so unterschiedlich. Ja.
Es ist interessant, weil beide Zielgruppen oder beide Kundengruppen sich mit dem Produkt sehr, sehr gut auskennen. Also muss man sich auch sehr mit dem Produkt irgendwie auseinandersetzen oder mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Ich sag mal, ein Computer oder ein anderer Gebrauchsgegenstand, da sucht man etwas aus, was irgendwie eine lange Akkulaufzeit hat oder man braucht etwas, was extrem schnell ist, wenn man jetzt irgendwelche Grafiken bearbeiten muss. Aber häufig identifiziert man sich nicht so krass mit dem Produkt, wie jetzt zum Beispiel in der Agrartechnik oder in der Caravaning-Technik. Finde ich super interessant, weil das natürlich mir mit meinen Videos oder meinem Podcast genau in die Karten spielt, weil die Leute sind wissensbegierig, es interessiert sie, was da passiert. Und ganz viele Leute schreiben auch immer wieder in die Kommentare, was sie gerne am Fahrzeug ändern würden. Also wo da ihre Bedürfnisse sind, was es echt spannend macht. Also ein spannendes Arbeitsfeld, finde ich.
Ja, ist auf alle Fälle so. Und ich kann mir vorstellen, ich habe ja gehört, dass du im Mountainbiking unterwegs bist und da wird es ähnlich sein. Ja? Ja, ihr interessiert euch sicherlich auch wahnsinnig für euer Fahrzeug, für euer Fahrrad, ja, und für die Marke dafür. Und ja, da gibt es sicherlich auch noch Parallelen.
Es war eigentlich schon eine Besonderheit der Caravaning-Industrie. Würden Sie auf Anhieb noch weitere Besonderheiten wissen, was die Caravaning-Industrie irgendwie einzigartig macht?
Ach, das Besondere ist einfach, dass wir Träume erfüllen, ja. Und die Urlaubszeit ist ja für die allermeisten Leute die schönste Zeit des Jahres, ja, die man oftmals dann auch mit der Familie verbringt. Und wenn man da seinen Anteil dazu beitragen kann, nämlich das Fahrzeug dazu zu liefern, ja, um an unbeschreiblich schönen Orten die Zeit verbringen zu können, das ist doch was Tolles. Ja. Und wenn wir dann oftmals sehen, wenn Kunden Kaufverträge unterschreiben und die sind dann sehr gerührt, weil sie sich wirklich einen Traum erfüllt haben, das spricht doch für das Produkt und dann fürs Unternehmen auch und für die Branche. Und das ist sicherlich einzigartig.
Ja. Ja, ist sehr, sehr cool. Man verschenkt oder man verkauft einfach ein Lebensgefühl und Freude.
Ganz absolut. So.
Ja. Ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, bin ich bei Sunlight sozusagen reingestolpert. Wir haben es vorhin kurz im Vorgespräch besprochen. Und ich habe jetzt wirklich einige Mitarbeiter bei Sunlight schon kennenlernen dürfen und war jetzt schon häufig auch beim Camp and Ride, bei diesem Sommer-Event dabei, was für mich einfach super junge, motivierte Mitarbeiter sind, die so ein bisschen mein Bild von Sunlight auch prägen. Was ist für Herrn Leopold als Vorstandsvorsitzender von, ich glaube, 15 Marken hat die irgendwie,
oder? Ja, 20 eigentlich.
20. So. Ja. Was ist das Besondere an Sunlight und welche Potenziale sehen Sie da?
Also wir haben ja unsere Marken nach einem bestimmten System, nach dem Limbic-Type-System aufgeteilt und Sunlight spricht ja die Zielgruppe der Abenteurer an. Und Sunlight ist wirklich einzigartig, weil Sunlight ist es gelungen in den letzten 15, 16 Jahren, dass sie zum einen mal die Abenteurer-Zielgruppe extrem gut und fokussiert ansprechen, aber auf der anderen Seite, das Sunlight-Team lebt auch diese Positionierung und lebt auch ihre Marke. Und das gibt es nicht immer. Wir haben einige andere oder viele andere tolle Marken im Konzern. Und natürlich stehen die Mitarbeiter immer hinter ihrer Marke. Aber so wie das Sunlight gelungen ist, das ist schon ganz was Spezielles, ja, dass wirklich das Team auf die Marke zugeschnitten ist und die Marke auf die Zielgruppe und auch andersrum. Also das ist einzigartig und man merkt es. Ich hoffe, du kannst das bestätigen. Mhm. Ja. Entschuldigung, Sie können das bestätigen. Ja. Wenn man hier ins Haus reinkommt, viele junge Leute, ja, und die einfach Leidenschaft entwickeln und Leidenschaft haben für ihr Produkt und für die Urlaubsform auch, Also das ist schon toll.
Ja, und alle auch privat dann leben, gell? Also wenn Urlaub geplant ist, versuchen alle mit dem Camper irgendwie wegzufahren.
Das ja, das sind cool. Auch etliche Abenteurer, wirkliche Abenteurer auch mit dabei. Also die tolle Mountainbike-Touren machen, teilweise auch in Extremform. Ja, und also das haben wir nicht bei jeder Marke. Das ist wirklich eine Besonderheit von Sunlight und da sind wir auch richtig stolz drauf. Und da hat das Team rund um den Stefan Brutscher auch einen super Job gemacht und die haben noch viele weitere Ideen, was sie noch alles machen können und ich bin überzeugt, dass die ihren Weg gehen werden. Ja. Letztendlich sind ja alle unsere Kunden in einer gewissen Form Abenteurer. Ja? Sunlight spricht ja eher die, ich sage jetzt mal, die Hardcore-Abenteurer an, also die auch mal extrem Mountainbike fahren ja, oder extrem Ski fahren. Ja. Ja? Und was mich auch freut, dass es ja gelingt, auch sehr professionelle Partner zu gewinnen für die Marke, also professionelle Skifahrer oder Mountainbiker. Ja? Und das spricht ja für die Exzellenz, ja, und auch für die Exzellenz der Marke. Und die Marke spiegelt das auch wieder, ja. Also was das was die Qualität des Produkts angeht, passt absolut zur Marke, zur Zielgruppe und auch zu den Promotern der Marke, so wie sie auch,
ja. Ja, da trifft so ein bisschen die Leidenschaft der Mitarbeiter genau den Nerv der Arbeit, könnte man sagen. Steff Brutscher war auch schon in dem Podcast hier und der ist ja auch leidenschaftlicher Snowboarder. Der Stefan Riedlinger ist leidenschaftlicher Mountainbiker. Also da sind auf jeden Fall echt viele Parallelen. Ziemlich cool.
Ja.
Corona war für mich eine Zeit, wo ich weniger reisen musste, weil weniger Events stattgefunden haben und ich konnte auch mal wieder ein bisschen zu Hause sein. Ich bin ansonsten tatsächlich fast nur mit dem Camper unterwegs und arbeite von unterwegs. Für viele Leute war es ein bisschen ein Freiheitsgewinn, weil sie eben Homeoffice machen durften, was vielleicht vorher nicht möglich war. Für andere Leute, die in den Städten gewohnt haben, war es ein bisschen Gefängnis. Was war für Sie die größte Herausforderung während Corona?
Also Corona hat schon ziemlich viel durcheinander gewürfelt. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, zu Beginn 2020, als wir uns im Führungsteam getroffen hatten an dem Sonntag und dann überlegt haben, Mensch, wie organisieren wir uns mit dem Corona-Problem? Ja, wie organisieren wir uns im Unternehmen? Wir mussten ja das Unternehmen dann auch einige Wochen schließen, ja, um die ganzen Hygienemaßnahmen umzusetzen, die notwendig waren. Und es ging auch ziemlich extrem los. Wir dachten wirklich, mehr oder weniger, die Welt geht unter. Also wir wollten die Produktion relativ schnell herunterfahren, weil wir gedacht haben, okay, die Marktnachfrage wird stark zurückgehen. Ja. Jetzt im Nachhinein gesehen, war das ehrlich gesagt eine komplett falsche Entscheidung, weil ein paar Wochen später haben wir festgestellt, nein, Corona beschleunigt sogar noch unsere Branche und die Nachfrage nach unseren Produkten, sodass wir ein paar Wochen später genau das Gegenteil gemacht haben, nämlich unsere Produktion und die ganze Planung wieder hochgefahren haben. Mhm. Ja. Und natürlich ein Riesenthema ist die sogenannte Supply Chain, also die Lieferkette und die Stabilität der Lieferkette. In den letzten Jahren waren eigentlich alle unsere Werke auf Just-in-Sequence ausgelegt. Mhm. Das heißt, wir haben das Material wirklich dann bekommen, wann man es gebraucht hat, ja, und um so rechtzeitig die Fahrzeuge fertigstellen zu können und ausliefern zu können. Das funktioniert nicht mehr, wenn die Lieferketten gestört sind. Wir planen wirklich teilweise von Woche auf Woche. Das ist immer noch so. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass 2-3 Jahre nach Pandemiebeginn dieses Problem behoben ist. Also unsere Mitarbeiter sind immer noch am Kämpfen und am Improvisieren, die Produktion aufrecht zu erhalten und wir gehen auch davon aus, dass das noch einige Monate so dauern wird. Wir versuchen in engem Kontakt mit unseren Vertriebspartnern zu bleiben und die mit in Kontakt mit ihren Kunden, um das auch jedem erklären zu können, weil oftmals ist da Unverständnis da, warum ihr Fahrzeug jetzt so viel später kommt und warum wir nicht genau sagen können, wann ihr Fahrzeug kommt. Aber das ist wirklich noch ein Problem und diese Unplanbarkeit und diese Unsicherheit ist eigentlich die große Herausforderung. Und das hat es die letzten 20, 30 Jahre nicht gegeben, dass man wirklich in die Zukunft so schwer planen konnte, weil es so viele unterschiedlichste Einflussfaktoren gibt, die eine Planung sehr, sehr schwer machen. Ja, und das ist sicherlich die größte Herausforderung gewesen, Und leider wird uns das die nächsten Monate auch weiterhin begleiten.
Mhm. Welche Teile waren das vor allem, die gefehlt haben, um ein Fahrzeug fertigzustellen?
Ja, das waren Halbleiter, das bekannte Problem. Ja, und wir haben dann auch gelernt, in welchen Teilen überall Halbleiter verbaut sind. Ja, und natürlich versuchen wir, möglichst viele Gleichteile einzusetzen. Und wenn dann genau dieses Gleichteil fehlt, dann ist natürlich eine relativ große Stückzahl davon auch betroffen. Ja, das ging aber weiter. Irgendwann kam dann das Thema, dass Material aus Asien nur sehr schleppend bei uns ankam oder gar nicht oder sehr, sehr verspätet. Auch das hat größere Verwerfungen gegeben. Zuletzt hatten wir jetzt das Problem, dass es auch zu wenig Transportkapazität gab, zu wenig Lkw-Fahrer, die dann die Materialien gebracht hätten oder auch die Fahrzeuge wieder abgeholt hätten. Also wir haben so gelernt, dass wir eigentlich jeden Monat eine neue Herausforderung hatten, die wir lösen mussten und an die vorher keiner gedacht hatte und die auch nicht vorhersehbar waren. Ja? Mhm. Und das ist auch so ein bisschen die Unsicherheit für die kommenden Monate. Also wenn wir aus der Vergangenheit lernen können und wollen, was wir ja tun, dann ist es, dass Dinge passieren können und werden, die man nicht vorhersehen kann. Also wir müssen weiterhin flexibel bleiben, in engen Kontakt mit unseren Vertriebspartnern, mit den Kunden und auf Verständnis auch hoffen und weiterhin auch unsere Mitarbeitenden motivieren, die ja oftmals Arbeiten zwei- und dreimal machen müssen, weil sich die Situation verändert hat. Und wir haben da wirklich tolle Teams, natürlich auch bei Sunlight, die wirklich alles versuchen, um das Fahrzeug dann doch noch zeitnah ausliefern zu können. Und wenn es dann mal nicht klappt, dann hat es wirklich nicht funktionieren können.
Okay. Jeder, der irgendwie schon mal so ein bisschen was von der Automobilbranche gehört hat, weiß, dass wenn ein Fließband stillsteht, dass es sofort richtig viel Geld kostet. Und wir haben jetzt von vielen Herausforderungen gehört, die immer wieder zu Verzögerungen oder auch zu Stopps geführt haben. Ist das der Grund, warum die Preise im Moment so durch die Decke gegangen sind?
Nicht mal unbedingt. Der Hauptgrund ist, dass einfach die Rohstoff-, die Energiepreise deutlich gestiegen sind, dass auch die Materialpreise extrem gestiegen sind, dass es teilweise auch eine extreme Knappheit gab an Materialien, an Teilen. Und das hat natürlich die Preise nach oben getrieben. Und da müssten wir letztendlich dann auch nachziehen. Da die Preissprünge so hoch waren, die konnten wir nicht komplett auf uns nehmen. Ja, und das ist der Grund, warum auch unsere Fahrzeugpreise deutlich nach oben gegangen sind in den letzten 2 Jahren. Mal schauen, wie das weiter geht. Ja. Jeder weiß, dass die Inflation relativ hoch ist zurzeit, kurzzeitig auch mal zweistellig war. Das scheint sich jetzt wieder zu normalisieren, wenn man das so sagen kann, wobei die Inflation ist im Vergleich zu vergangenen Jahren immer noch relativ hoch. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass das Ganze so weitergeht, aber wir müssen weiterhin stark auf das Preisniveau achten. Ja.
Spannend, auf jeden Fall deutliche Herausforderungen und wie man das auch jetzt gerade, also wenn man das globalpolitisch betrachtet, so stehen wir immer wieder vor neuen Herausforderungen und irgendwie hört es nicht auf, dass eine Herausforderung nach der anderen reinrollt. Wie schwer ist es dabei, eine große Vision weiter im Blick zu behalten, seine Ziele zu verfolgen und was ist eigentlich Ihre Vision für die Erwin Hümer Group?
Also unsere Vision für die Erwin Hümer Group ist, dass wir Menschen weltweit einzigartige Freizeit- und Mobilitätserlebnisse ermöglichen wollen. Das ist so unser großes Ziel, unsere große Vision und an der haben wir auch nicht gerüttelt in den letzten Jahren und an der arbeiten wir auch weiterhin. Mein großes Ziel ist natürlich auch, dass es uns und unseren Marken gelingt, eine möglichst hohe Kundenzufriedenheit zu haben, ja, dass wir unsere Kunden, unsere gemeinsamen Endkunden weiterhin begeistern können für die Urlaubsformen, für unsere Produkte und dass die superschöne Urlaube und Erlebnisse mit unseren Fahrzeugen haben, die sie niemals in ihrem Leben vergessen. Das ist unser großer Treiber und an dem arbeiten wir auch weiterhin.
Ja. Tolle Erinnerungen zu schaffen. Wenn man Absolut. Das Erwin Hümer Museum sich mal anschaut, dann ist es ja eigentlich schon immer die Vision gewesen, oder? Wenn man jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, wie sich die Fahrzeuge entwickelt haben, was die Intention dahinter war, eigentlich ziemlich cool.
Absolut, ja.
Jetzt muss ich sagen, das interessiert mich jetzt persönlich auch tatsächlich sehr, welche Aufgaben hat ein Vorstandsvorsitzender? Ich bin mein Leben lang schon selbstständig, vom Mountainbike-Profi jetzt zum YouTuber oder Moderator geworden. Aber ich jetzt zum allerersten Mal Mitarbeiter, habe ich einen Mitarbeiter und habe da so ein bisschen Verantwortung und auch Führungsposition. Tu mir da so ein bisschen gerade so reinlernen und auch wissen, okay, was muss ich beachten, welche Rechte und Pflichten habe ich. Aber Sie als Vorstandsvorsitzender der Alvin Hümer Group haben da ja nochmal ganz andere Verantwortungen und Aufgaben.
Ja, vielleicht sind unsere Jobs gar nicht so unterschiedlich. Ja. Natürlich haben wir deutlich mehr Mitarbeiter. Wir sind fast 9000 Mitarbeiter allein in der Alvin Hümer Group. Und mein großer Job ist, die richtige Strategie festzulegen für das ganze Unternehmen. Und ich sage immer, ich sehe die Alvin Hümer Group als Plattform für Wissenstransfer. Ja? Also unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Marken voneinander lernen, ja? Dass die voneinander profitieren, ja? Sich austauschen, dass wir Synergien heben. Natürlich wollen wir weiterhin an unserer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, also dass wir wirklich die besten Produkte haben auf den Markt. Das ist ja letztendlich das Ziel, ja, dass wir erste Wahl sind bei unseren Kunden, ja, also dass der Kunde sagt, Mensch, für mich kommt eigentlich nur ein Sunlight-Fahrzeug in Frage. Ja, das ist das große Ziel und dazu wollen wir unsere Marken, in dem Fall jetzt den Stefan Brutscher mit seinem Sunlight-Team unterstützen, dass dies gelingt. Ja, das ist so das große Ziel von uns.
Ja, es sind viele Marken, die da zusammenkommen und da gibt es ja auch natürlich viel, wo man von profitieren kann. Wir haben hier zum Beispiel das neue Ford-Chassis, dazu habe ich gelesen, dass es da ein extra Team gab, was so ein bisschen die Vorarbeit geleistet hat, um das dann den anderen Marken zur Verfügung zu stellen, dass man hier möglichst schnell auf Marktsituationen reagieren kann. Mhm. Da ist ja dann Teamwork, Zusammenarbeit der Marken extrem wichtig. Und auf der anderen Seite agieren die Marken ja aber auf einem Markt schon auch in einem Wettbewerb. Wie kann das zusammenspielen?
Also generell versuchen wir, dass die Marken ein einzigartiges Produkt aufweisen können. Ja? Also dass wir möglichst viel Differenzierung haben zwischen den Marken, möglichst viel Unabhängigkeit. Deshalb kann das Sunlight-Team auch mehr oder weniger eigenständig entscheiden, wie ihr Produkt ausschauen soll. Natürlich gibt es gewisse Rahmenbedingungen, in welchen die Entscheidungen dann getroffen werden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Chancen bei uns in der Gruppe, in der Alvin Hümer Group mit all den Marken, dass wenn wir Grundsatzarbeiten machen, Grundsatzforschungen machen, Grundsatzentwicklungen machen, wie zum Beispiel die Entwicklung des neuen Ford, dass wir da zusammenarbeiten, um einfach noch schneller am Markt zu sein. Das heißt, wir haben das Chassis und die Anbindungspunkte prinzipiell zentral entwickelt, ja, aber jede Marke hat dann ihr Fahrzeug auf dem Ford-Chassis dann fertig gemacht und so gebaut und so entworfen und designt, dass es zu ihr passt, also dass es zur Marke passt, dass es zur Zielgruppe passt und das stellt dann wieder sicher, dass es wirklich für die Marke ein einzigartiges Produkt ist. Also auf der einen Seite sorgen wir für die Synergien, damit auch die Kosten für das Produkt im Rahmen bleiben und damit der Endkunde dann auch nicht so viel zahlen muss, ja, ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir einen starken Fokus darauf, dass das Produkt wirklich individuell bleibt und absolut zur Marke passt.
Ja, sehr spannend. Bleiben wir bei der Arbeit eines CEO. Wie sieht ein Tag von Alexander Leopold aus?
Ja, bin ja verheiratet, habe zwei Mädchen mit 9 und 12 Jahren, die in die Schule gehen, logischerweise. Ja. Ja, und wir versuchen, dass wir gemeinsam frühstücken, wenn ich zu Hause bin, ja, und so den Tag einläuten. Ja. Manchmal bringe ich eine meiner Töchter noch zur Schule, bevor ich dann zur Arbeit fahre. Ich habe so circa 50 Minuten von zu Hause nach Bad Waldsee. Und dort versuche ich, die ersten Telefonate zu machen und meistens sind es so ein, zwei auf dem Weg nach Bad Waldsee. Das funktioniert ganz gut, wenn dann die Funkverbindung gut ist. Das ist im Allgäu nicht immer gegeben. Also da kennt man im Laufe der Zeit dann seine Funklöcher. Genau. Ja, da muss man dann kurz aussetzen. Ja, und dann im Büro, da gibt es dann, ja, kann man sich vorstellen, die ersten Meetings und Vorstandsmeetings, Aufsichtsratsmeetings, Meetings mit dem Betriebsrat. Und dann versuche ich natürlich möglichst in möglichst engen Kontakt mit den Marken zu bleiben, vor allem in dieser volatilen Zeit immer wieder zu schauen, Mensch, wo drückt der Schuh, wo kann man unterstützen, wo kann man helfen, wo muss man vielleicht strategisch nochmal mit eingreifen oder auf irgendwelche Dinge hinweisen. Also es sind sicherlich sehr viele strategische Themen, die dort bearbeitet werden. Viele schon Fixtermine, also viel Kommunikation, viel im Gespräch mit den Mitarbeitenden, mit den direkten Führungskräften, mit den Standorten, wo sie auch sind, in Italien, in England, in Deutschland, in Polen. Also eine sehr interessante und sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Also man hat da wirklich immer sehr viele Bälle in der Luft und schaut auch, dass man alle in der Luft hält und dass keiner runterfällt.
Spannend. Mir wird auf Instagram gerade immer so eine Werbung angezeigt für eine Art Tool, den Tag besser zu organisieren. Und es ist so eine Art Notizblock. Und ich arbeite jetzt mit so einem anderen Tool, das nicht über Instagram gezeigt worden ist, sondern es ist online, das heißt Millernote, und da habe ich so meine To-Do-Liste für den Tag oder für die unterschiedlichen Tage. Aber wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, einen CEO zu fragen von der Erwin Hümer Group, haben Sie ein Tool, was Sie vielleicht irgendwie dem Endverbraucher mitgeben können, was vielleicht den Tag ein bisschen besser strukturiert oder so eine Kleinigkeit, die Sie über die Jahre entwickelt haben, wo Sie sagen, okay, die Routine bringt mir irgendwo ein bisschen mehr Produktivität oder damit vergesse ich nichts?
Ja, eigentlich plant meinen Tag meine Assistentin, ja, und ich bitte um Verständnis, dass ich die nicht hergebe. Ja.
Verständlich.
Aber die ist zuständig für die Terminplanungen. Ansonsten verwende ich auch mein Smartphone und habe da ein Tool für meine Notizen. Ja, und ich habe in den letzten Jahren für mich festgestellt, dass es gut ist, wenn man wirklich nur ein Werkzeug verwendet, ja, und nicht zu viel verschiedene. Ja. Also wirklich nur ein Werkzeug, wo man alle seine Themen im Griff hat. Und das schaue ich mir morgens an und schaue ich mir abends an und hake die Themen dann ab. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Also der Tipp wäre, sich auf ein Medium zu konzentrieren, egal ob es analog oder digital ist, und einfach konsequent daran zu arbeiten, sich dazu zwingen, dass man mindestens einmal im Tag dann draufschaut und immer wieder aktuell hält. Und dann funktioniert das ganz gut.
Super, vielen Dank dafür. Was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn ich so fragen darf? Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Sie auch mal Mountainbike waren, da wo ich wohne. Sind Sie begeisterter Mountainbiker oder was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ja, die Geschichte ist ja nicht ganz so gut, weil wir da das Mountainbike hochtragen mussten auf den Berg, weil er wirklich so steil war. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, damals meine Lebensgefährtin, meine Freundin, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir können ja dann runterfahren, ja. Aber auch bergab war es dann so steil und so steinig, dass wir auch bergab das Fahrzeug tragen mussten. Also es war keine so schöne Erinnerung. Seitdem fahren wir nicht mehr Mountainbike. Nein, so ganz so extrem ist es nicht. Aber in der Freizeit, ja, wir sind viel in den Bergen. Wir wohnen im Allgäu, im Winter Skifahren. Im Sommer, wir haben ja sehr schöne Seen und viel Bergwandern auch mit der ganzen Familie. Das gefällt uns. Und wenn wir mit dem Reisemobil oder mit dem Campervan unterwegs sind, sind wir sowieso auch draußen und genießen den Freiraum und die Natur. Das ist sicherlich unseres. Ja.
Ist es dann auch so, dass wenn Sie Urlaub machen, tatsächlich Caravaning oder Campingurlaub machen?
Ja, auf alle Fälle. Ja. Jetzt nicht jeden Urlaub. Ja. Wir selbst haben einen Campervan, ja, und machen da eher mal Kurzurlaube bis zu einer Woche. Aber es gefällt uns sehr gut. Ja. Durch meine Zeit bei Detlefs, da hatten wir ein sehr breites Produktprogramm, haben wir alle möglichen Fahrzeuge mal ausprobiert. Mit Kindern ist natürlich ein Caravan auch schön. Ja. Aber auch jetzt im Campervan, das gefällt den Mädels, ja, wenn sie dann oben schlafen können im Aufstelldach und morgens dann rausgehen können und auf den Roller drauf und über die Wiese fahren, über den Weg fahren, ja, das cool. Gefällt denen einfach, das ist richtig cool. Ja.
Dann noch eine kurze Einhakfrage, dann eher so der Typ, ich suche ein Urlaubsziel und da bleibe ich dann 5 bis 10 Tage oder eher doch so Hopping heute hier, morgen dort mit dem Campervan?
Ja, das ist wirklich ganz unterschiedlich, das kann man so nicht sagen. Also wenn wir mit dem Campervan unterwegs sind, dann kommt schon vor, dass wir auch an zwei oder drei verschiedenen Orten sind. Mit dem Caravan bleibt man dann eher dann am See oder wo man gerade ist. Aber auch mit dem Reisemobil, wir waren vor ein paar Jahren in Schweden, da hatten wir auch drei wunderschöne Standorte in 2 Wochen direkt in den Schären. Also wir sind eher die, die nicht an einem Ort sind, sondern immer wieder schauen, dass sie was Neues erleben und freuen uns dann immer wieder auf neue Erlebnisse, neue Geschehen. Cool. Das ist schon unseres, ja.
Die Weitsicht für neue Horizonte bleibt vorhanden. Sehr cool. Ja, genau. Herr Leopold, vielen lieben Dank für diesen Podcast, für diese Einblicke ins Geschäftsleben, aber auch ins private Leben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
Ja, super, war extrem kurzweilig. Ja.
Das freut mich, dann habe ich alles richtig gemacht. Nee,
absolut.
Ich hoffe, die Zuhörer haben es auch gefreut. Ich sage jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen und überlasse Ihnen das letzte Wort.
Ja, Herr Jauch, vielen Dank auch für das angenehme Gespräch. Ja. Ich habe gehört, Sie sind auch leidenschaftlicher Camper. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja mal im Urlaub, ja, im privaten Bereich. Hat mir sehr gefreut, hat mir Spaß gemacht, hier mit Ihnen zu plaudern. Ja. Wünsche alles Gute und wünsche auch den Zuhörern viel Spaß und ich hoffe, dass Sie weiterhin schöne Urlaube verbringen, am besten mit einem der Fahrzeuge von uns.
Ja, vielen Dank, sehr cool.
Dankeschön.
Ciao.